Du bist ein mega krasser Filmfan, aber konntest 2-3 Wochen nicht ins Kino, weil du die ganze Zeit krank warst oder deine Filmhomies krank waren. Und jetzt sitzt du wieder vor der Leinwand und denkst dir, boah, das ist Kino. Hab ich das vermisst? Und damit herzlich willkommen zu Projektor, dem Filmpodcast mit Dominik und Thomas. Thomas, welcome back!
Moin.
Wie geht's dir?
Immer noch ein bisschen krank angeschlagen, stimmig belegt.
Stimmlich
und du bist wieder schon wieder gesund.
Ich bin wieder sehr gesund, würde ich sagen. Es war so bitter, ne? Wir haben es uns einfach in die Hand gegeben, sozusagen. Eine Woche konnten wir nicht aufnehmen, wegen meiner Wenigkeit und den Bakterien. Und jetzt eine Woche wegen deiner
Bakterien, Viren,
ich weiß nicht. Deiner Immunschwäche.
Also ich muss sagen, das kalte Hamburg zu besuchen Mitte Februar ist keine gute Idee.
Naja, wirklich.
Also es ist wunderschön, aber es ist arschkalt.
Mm. Eieiei. Ja,
ich glaube, da hat mein Körper gesagt, wait a minute.
Und dann hat die Hamburg nicht mal noch eine geile Filmerfahrung gegönnt.
Nee.
Ne? Kommen wir später zu.
Leider.
Apropos Filmerfahrungen. Leute, es ist jetzt natürlich eines klar, 2 Wochen ohne Projektohrfolge. Das heißt, jetzt ist die Liste natürlich dick. Wir haben ganz schön was abzuarbeiten. Wir haben ganz schön was aufzuholen. Wir reden heute ganz kurz über den Graf von Monte Cristo, der leider, glaube ich, kaum mehr läuft, aber wir geben noch schnell den Senf dazu. Haben wir vor 2 Wochen gesehen, oder ich. Wir reden über Hundreds of Beavers, der bestimmt noch eine Weile läuft. Wir reden über Bird, der seit einer Woche läuft. Wir reden über Sing Sing. Endlich.
Der diese Woche anläuft.
Genau, der diese Woche startet. Und natürlich ist heute Oscar-Folge. Wir besprechen die Nominierung noch ein finales Mal und geben unsere Predictions ab. Das wird heiß. Wir starten mit dem Graf von Monte Cristo.
Wir gehen chronologisch vor.
Wir gehen chronologisch vor. Ich habe vor 2 Wochen diesen Film geguckt, als er ja noch gerade heiß war, sage ich mal. Jetzt lief er wirklich eine Weile und der lief auch eine Weile zurecht, denn ich war, Thomas, muss ich sagen, richtig, richtig gut unterhalten. Wahnsinn. Hast du ihn eigentlich auch geguckt? Oder?
Nee, ich wollte ihn unbedingt gucken, aber dann bist du an dem Wochenende, wo du gegangen bist, war ich dann in Hamburg und danach hat sich das erledigt.
Ja, das stimmt.
Also leider. Ich wollte ihn unbedingt sehen, weil ich das Werk cool finde und ich mag auch die anderen Verfilmungen so, die man so kennt, die älteren aus den 80ern oder 90ern.
Du hast den Schinken sogar gelesen, ne?
Ja, nee, nicht ganz.
Ah, okay.
Aber ich habe eine Review gelesen von einem guten Kumpel, Philipp Schaudert. Ich habe den Schinken nicht mal gelesen.
Aber das ist die perfekte Romanverfilmung.
Ja,
das hast du toll geschrieben.
Schinken ist auch einfach nice, muss man sagen. Ich mag das Wort Schinken einfach.
Also der Graf von Monte Cristo ist nochmal so eine richtige Big-Budget, Big-Time-Verfilmung aus Frankreich. Von diesem Weltbestseller Schinken, wie gerade eben angesprochen.
Das ist Alexandre Dumas, ne?
So ist es.
Ja.
Ist es Alexandre Dumas?
Es ist nicht Victor Hugo auf jeden Fall, dann ist es Dumas, sage ich.
Ich glaube, es ist Dumas. Willst du das fact-checken, während
ja, ich
rede?
Fact-check.
Das ist Dumas, oder? Alles, was irgendwie episch französisch ist, ist Dumas. Auf jeden Fall, der Graf von Monte Cristo wurde schon ein paar Mal verfilmt, jetzt also wieder und wirklich sehr ambitioniert, mit ganz viel Liebe und das Ding funktioniert von vorne bis hinten. Der Film geht über 2,5 Stunden.
Alexandre Dumas, dem Älteren heißt er übrigens.
Ah ja.
Wow.
Danke, Thomas.
Ja, deutscher Untertitel hat er.
Okay. Ja. Fact-Check ist abgeschlossen. Der geht über 2,5 Stunden und es war ein bisschen das Wicked-Phänomen. Also, der hat die 2,5 Stunden gebraucht und ich gehe sogar noch weiter. Und ihr wisst ja da draußen, wenn das von mir kommt, muss es was heißen, weil ich bin jemand, der schnell meckert, wenn es zu lang geht. Der hätte sogar an vielen Stellen, also wer den Graf von Monte Cristo kennt, diese Geschichte, ich erzähle das jetzt nicht aus, das ist ja wirklich ein großes Brett und das kann man sich auch schnell irgendwo anlesen oder ihr musst jetzt eh schon mal durchkauen. Der geht ja in Phasen, in Kapiteln. Ne? Da passiert ja also wirklich eins nach dem anderen und dann geht's hier nochmal Zeitsprung 5 Jahre und dann das nochmal und dann hier Rache und hast du nicht gesehen. Und ich finde, der Film geht dann durch manche Phasen auch wirklich sehr zielstrebig. Und er trifft natürlich eine Entscheidung. Ich weiß noch, dass eine ältere Verfilmung, ich habe keine Ahnung mehr welche, aber die habe ich irgendwann, weißt du, so als 12-Jähriger auf ProSieben gesehen.
Das ist ein Dreiteiler, ne?
Bitte?
Das ist ein Dreiteiler, ne? Die du meinst. Die ist mit Gérard Depardieu. Also ich weiß, dass die mit Gérard Depardieu, die ist in 3 Teile.
Nee, ich meine nicht die mit Gérard Depardieu. Also okay. Der war da nicht mit, egal.
Meine Eltern haben auch immer eine geguckt, die war in 3 Teilen je 2 Stunden.
What?
So, what
also
the fuck?
Ja, okay, vielleicht habe ich es ja verwechselt, aber ich bin mir echt sicher, dass das nicht der Dreiteiler war. Und ich weiß noch, dass in diesem Film, den ich als Jugendlicher gesehen habe, dass da ganz lange dann die Story kam mit dem Gefängnis. Also das ist so die Hauptsache. Da ist er dann drin und dann will er da irgendwie ausbrechen. Dann kommt dieser andere Typ und der ist irgendwie ein Kauz. Ich will nicht zu viel verraten. In diesem Film kriegt diese Gefängnissache 20 Minuten.
Boah, krass, man, das ist ja das bisschen, Erste, was einem so ein bisschen einfällt, wie er da so...
Und dieser Film geht so viel mehr auf dieses komplette, wir bauen das auf und dann entsteht dieses epische Rache. Es ist für mich, es ist ja der ultimative Rachefilm, weil da so viel deepes Zeug mitschwingt und so viel komplexer Charakter, aber natürlich auch sehr viel Pathos. Also ich meine, der Film, ich finde, der trifft auch so einen richtigen Zwischenton. Weißt du, so, der macht die Sachen gut. Du denkst jetzt nicht irgendwie lächerlich, das ist alles irgendwie realistisch genug, aber es hat ja doch Schmalz.
Weißt du, denkst du, es liegt an der Verfilmung oder am Stoff? Ich habe immer so das Gefühl, dass Dumas hatte so ein bisschen so eine Ahnung, dass in 300 Jahren das so richtig geil wird. Weißt du, was ich weiß?
Das ist halt auch geil. Das ist halt wie bei Drei Musketiere. 300,
ein bisschen weniger.
Aber das macht halt einfach Spaß, dieses Epische, dieses, ja, okay, und jetzt muss nochmal ein bisschen jetzt fette Geigenmusik drüber und dann kommt er daheim geritten. Also das macht halt das einfach nice, Bock. Ne?
Ja.
Und da, ich finde, der Film weiß ganz genau, wo er hin muss, weißt du? Und trotzdem trifft er ein paar sehr spannende Entscheidungen, wie ich ja schon angeteasert habe mit den, welche Sequenzen kriegen wie viel Zeit. Und dann muss man einfach sagen, es ist einfach geil gespielt, es ist gut ausgestattet. Also man merkt, da fließt richtig Energie rein und die hatten so Bock, diesem Roman halt nochmal so eine absolute Brettverfilmung zu geben. Jetzt halt in einer Zeit, in der halt einfach nochmal viel mehr möglich ist als noch vor 15 Jahren. Das ist ja eigentlich so die Hauptsache.
Ich glaube, die erste Verfilmung war irgendwie aus den 50ern schon.
Alter.
Aber das ist natürlich auch ein absoluter Klassiker.
Ja.
Aber wie war denn so die Performance? Also weil das ist ja so ein bisschen so ein Ding. Also man braucht, ich finde, der Graf von Monte Cristo braucht so einen Charakter. Weißt du, was ich meine? Und ich habe gesehen, dass Pierre Niney?
Ich weiß auch nicht, wie man seinen
Namen spricht. Ich denke mal
Niney?
Ja. What up? Da hier den Hauptcharakter spielt. Also ja. weil auf dem Plakat hat er so ein bisschen so eine Aura.
Ja.
Ich habe den Trailer jetzt nicht gesehen, weil ich meine, ja, man weiß ja ungefähr, worum es geht. Aber hat er so die Aura, die man so verlangt? Weißt du, was ich meine?
Ich glaube, ich hatte keine krasse Erwartung, was dieser Hauptcharakter für mich sein muss. Und da kommt vielleicht auch wieder die Entscheidung zugute, dass sie jetzt nicht so lange auf die Gefängnissache eingehen, sondern wirklich viel mehr auf diesen Character-Arc, der sich ja auflösen muss und der am Ende irgendwie glaubwürdig sein muss. Und ich finde, also er ist eine richtig gute Wahl, weil am Anfang ist er dieser super Schwiegersohn, süße, aufstrebende, keine Ahnung, weißt du, also der hat dann so ein...
Ja, der ist so ein bisschen so ein, wie nennt man das?
Dem scheint so ein bisschen die Sonne aus dem Arsch.
Ja, so ein Casanova schon fast ein bisschen, ne?
Ja,
nicht so
aber
ganz,
auch,
aber so von
aber auch brav, also ja. Der ist einfach netter, also du kaufst ihm das am Anfang ab, ah, das ist jetzt hier so ein junger Held und der will jetzt hier, keine Ahnung, der wird jetzt hier großer Seefahrer und der wird seiner Frau ewig treu bleiben, also er ist einfach so der absolute cheesy Good Guy am Anfang und das kaufst du ihm richtig ab, dann passiert die ganze Scheiße, er wird gescrewt. Und am Ende fand ich es auch wieder geil, als er dann der Graf ist, dann hat er sowas Erhabenes und das hat mir richtig gut gefallen.
Okay, also schafft das doch. Ne?
Ja. Habe ich ihm am Anfang gar nicht so zugetraut, weil ich dachte schon kurz, ist ja schon so ein bisschen so ein Babyface oder so ein bisschen so ein Everybody's Darling und vielleicht bräuchte er ein bisschen mehr Edge.
Ja.
Aber das hat ihm irgendwie am Ende gut getan, diesem Gefühl von, was ist es wie bei Batman mit Bruce Wayne? Also immer wenn Bruce Wayne in den Szenen ist, dann braucht er ja auch, der braucht ja eine Power irgendwie.
Ja, das ist auch eine ähnliche Entwicklung. Also
ja,
das ist eigentlich ein relativ guter Call.
Ja.
Alter, du hast diesen...
Ich habe es durchstiegen.
Und vor allem der Rache-Drive.
Ja, der Rache-Drive.
Und dann auch die Erkenntnis vielleicht.
Genau.
Und, Alter,
und
Batman,
dann dieser superreiche Graf ist und da so seine Intrigen spinnt und dann aber auch von diesem Rachegelüst zerfressen wird und ja auch irgendwann merkt, oh, jetzt gleitet sie ihm aus der Hand und natürlich kommt dieser Turn irgendwann von, er sagt ja, das ist keine Rache, das ist Gerechtigkeit, das ist ja so der absolut, so der pathetische Satz im Film und da denkst du auch so, ja, Mann, geil.
Ja, man sagt's mir.
Und es, weißt du, es gibt Rachefilme, wo du halt als zu, die Frage ist doch, wenn ein Film ein Rachefilm ist und du weißt ganz genau, die Pointe ist ja irgendwie immer, dass Rache natürlich nicht gut ist, also dass es dich zerfleischt und dass es schlecht für die Moral ist, dass es immer turnt.
Ja, ja.
Und dann fragt man sich ja immer, wie lange hält der Film dich, Entschuldigung, ich werde so excited, ich knall gegen das Mikrofon. wie lange hält der Film dich denn so bei der Stange, wo du sagst, ja geil, Rache, Rache, Rache und wann kommst du als Zuschauer dem Ganzen schon zuvor und sagst, ja okay, in 10 Minuten ist alles am Arsch, so. Und ich finde, der Film macht es nahezu perfekt. Also, dass du weißt, natürlich, da lauert jetzt was und natürlich, das ist gefährlich für ihn auch und für seinen Charakter. Aber er bleibt immer so haarscharf in dieser Kante, wo du sagst, ja, Mann, aber es ist halt auch richtig so. Und der hält dich so lange in diesem moralischen Dilemma. Das fand ich so toll.
Aber ich glaube auch, dass sich das ganze, der ganze Konsens zum Rachefilm jetzt auch geschiftet hat, oder? Weil jetzt, wenn man jetzt mit Leuten in der großen Masse über Rachefilme spricht, dann ist immer der Erste, der wahrscheinlich ploppt, John Wick oder sowas. Wo halt wirklich die Rache ist so, okay, let's go, alles töten, was kommt.
Stimmt, das war früher halt eben auch pathetischer. Früher war pathetisch,
ja, also pathetischer und finde ich eigentlich schöner.
Ja, voll. Also ich bin da voll bei diesen französischen alten Schinken. Aber jetzt, du hast mich ein bisschen
angefixt, mal danach zu schauen, ob es da einen Bezug gibt zwischen dem Graf von Monte Cristo und einer bestimmten Batman-Story, die ich gerade im Kopf habe.
Ja, ich denke bei Rachefilmen eben eher an so große alte Sachen und oder natürlich an Superheldenzeug. Also auch in Spider-Man ist das voll das
Wo Theme Rache halt auch irgendwie noch ein... Also früher war ja Rache auch noch viel mehr vielleicht religiös gesehen.
Mhm.
Und das war Rache ja was sehr Schlechtes.
Ja.
Auch, also auch eine Todsünde, ne? Oder? Ja, ist auf jeden Fall eine Sünde, sagen wir es mal
auf
so.
Auf jeden Fall was Übles.
Ja, auf jeden Fall was nicht so Gutes. Und ich glaube, dass da dann das Material anders kommt, wie wenn du jetzt John Wick schreibst, ohne dich zu diffamieren.
True. Ja, müssen wir mal eine extra Folge über Rachefilme machen.
Ja.
Die Entwicklung des Rachefilms. Auf jeden Fall, lass uns das mal direkt abrunden, weil der Film ist ja leider jetzt gar nicht mehr so aktuell im Kino. Er läuft noch ein paar Mal, aber man merkt, er läuft jetzt langsam aus. Das ist auch völlig okay, weil der hat sich jetzt, glaube ich, schon 9 oder 10 Wochen da durchgeballert und lief ganz gut. Und hat ja, wie man sieht, einige Fans begeistert und mich auch. Also ich meine, ich bin jetzt nicht völlig absolut todesgeflasht. Aber es ist für mich eine wirklich, wirklich gute Nummer. Und wenn ihr sagt, ey, ich habe mal wieder Bock auf so einen Film, wenn der auch irgendwann beim Streaming landet, einfach mal wieder so ein good old Pathos Historienschinken Rachedrama dann Abfahrt. Also der macht alles richtig, was er so macht. Gehen wir zu einem anderen Film, der fast alles richtig macht, was er so macht. Nur, dass dieser Film etwas macht, was sonst kein Film macht.
Ist definitiv ein Rachefilm auch. Oder? Das ist schon ein Rachefilm. Irgendwie.
Ja, es ist ein Rachefilm.
Also in den ersten 5 Minuten wird schon ein krasses Rachemotiv entwickelt.
Stimmt, stimmt, stimmt. Ja. Leute, ich habe Hundreds of Beavers geguckt, den Thomas ja schon viel früher geguckt
hat. Ich hatte den auch in England gesehen.
Das ist ein Motiv, September. Was wir heute noch
ja,
noch
da kommen wir nachher nochmal zurück.
Ja. Hundreds of Beavers. Uff, ich habe tatsächlich zu diesem Film habe ich die kürzeste Review geschrieben, glaube ich, die ich je nach einem Kinofilm geschrieben habe. Und zwar habe ich einfach nur geschrieben, joa, what the fuck, what, wie geil, krass, unbeschreiblich, wild, einmalig. Ja, das war's. Hundreds of Beavers ist ein Stummfilm-Klamauk, wie man ihn halt aus früheren Zeiten kennt. Also so eine Hommage so an Buster Keaton und vielleicht ein bisschen Chaplin.
Ja, einfach so ein kompletter Slapstick.
Genau.
Slapstick. Also nicht so ganz Stummfilm, aber irgendwie doch.
Ja. Also es ist eine Hommage an alte Stummfilm, Slapstick, Skurrilitäten. Aber dann auch noch mit so einer Prise Gaming-Style mit drin.
Ja,
so
ja, ja. Let's-Play-mäßig. Mega. Ich weiß nicht, kannst du dich noch an Game One erinnern früher? Das lief immer bei MTV, das sind mittlerweile die Rocket Beans, die haben immer so eine Game-Show gemacht und die hatten immer so Matzen zwischen denen. Die haben so ein Game vorgestellt, GTA San Andreas, und dann haben sie das nachgespielt und genauso wie es dort aussah, so sieht ein bisschen für Hundreds of Beavers aus, finde ich. Also so einfach die Props von dem letzten Dreh nochmal genommen und geguckt, was wir damit basteln können.
Absolut. Hundreds of Beavers ist von dem, ja, ich nenne es mal Comedy-Film-Duo Mike Cheslick und wie heißt der andere mit dem ewigen Namen? Ryland Brixen Cole Twos. Die beiden haben zusammen die Idee entwickelt. Ich habe mich noch ein bisschen eingelesen. Die Idee hatten sie natürlich in einer Bar und haben dann da rumgelabert und ein bisschen was aufgezeichnet. Und tatsächlich hat dann Ryland Twos am Ende auch die Hauptrolle übernommen. Was auch super, was der super geil macht, muss man auch einfach direkt sagen. Und Cheslick hat die Regie übernommen und glaube ich auch Schnitt gleich mit. Also die sind da schon sehr hands-on. Der Film braucht auch eigentlich in erster Linie einen sehr kleinen Cast. Aber wenn man genauer hinguckt, auch einen riesengroßen. Denn die ganzen Tierchen werden ja nun mal von Menschen in Kostümen gespielt, die sie irgendwie auf Riesenbestellung von irgendeinem japanischen Unternehmen gekauft haben. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall gibt's eigentlich nur den Hauptcharakter, dessen Apfelschnapsfarm zu Beginn abfackelt.
Ja.
Und der dann alleine sich in, genau, Rachemotiv ist gesetzt. Und dann findet er sich alleine in so einer ganz, ganz üblen Winterlandschaft irgendwo da in den mittleren Westen, keine Ahnung. findet er sich wieder. Und dann ist halt erstmal nur 20 Minuten absoluter Slapstick, wie er versucht, Feuer zu machen, also sich warm zu
machen. Survival, ne? So, das ist
Survival, geil. Slapstick, und er will irgendwie auf Hasenjagd gehen. Und dann, zum Beispiel, um mal ein Beispiel zu nennen, er hat irgendwann die Idee, also die Hasen kommen ihm halt immer davon, nichts klappt, natürlich klappt nichts. Und dann hat er die Idee, er steht auf so einem Hügel und will dann einfach so einen Schneeball zu einer riesigen Schneekugel werden lassen, die dann die Hasen da unten erwischt, die er mit einer Karotte irgendwie anbeuten wollte. Und dann macht er halt so Bowling-mäßig, drückt er noch so seine drei Finger in den Schneeball, bevor er loswirft, wirft das Ding. Und was passiert natürlich? Dieser Schneeball rollt über die Kaninchen drüber, aber diese drei Bowling-Löcher waren genau da, wo die Hasen standen.
Das ist so geil.
Und das ist so fucking gut alles. Und also jeder Gag ist, du kriegst so ein Lachen von, ja, hätte ich ja kommen sehen müssen. Oder ja, war ja klar. Aber irgendwie macht er doch so kreative, dumme Sachen.
Ja, und er wiederholt dann auch öfter mal wieder Sachen. Ja. Also da gibt es dann auch so ein mysteriöses Loch, wo man irgendwie, wenn man reinfällt, woanders wieder rauskommt. Ja. Und da gibt es einfach nur so einen Sound, so ein. Und das ist irgendwie so, man vergisst immer wieder, dass es existiert. Und dann kommst du nur so, ah ja, klar. Ja. Aber es ist irgendwie so, das ist der Hammer.
Oder
ich habe einfach nur gedacht, der Film hat sich angefühlt wie so ein Trip irgendwie. Also ja. So, du wirst... Alle Sachen werden irgendwie stimuliert. Ich weiß nicht, wie viel war bei dir los im Kino? Waren da viele
schon
Leute?
Viel. Schon
wie waren die Stimmung? Waren die gut?
Die war so
okay, geil, weil ich war nämlich in einem sehr kleinen Kino mit 4, 5 Leuten. Und ich habe halt damals gehört, da lief auf dem Fantasy-Filmfest 23, glaube ich.
Ja, ja.
Und da waren alle so, Alter! Da war doch Publikumpreis gewonnen. Alle so, Alter, krass, den muss man unbedingt mit einem großen Publikum sehen. Und dann lief der hier nicht. Ich habe gedacht, der kommt niemals raus. Wird wahrscheinlich so ein Amazon-Release, habe ich gedacht.
Ja.
Und dann läuft er da im Kino. Und jetzt, dass er hier noch angekommen ist, ist super. Also, dass er einen internationalen und auch vor allem einen deutschen Verleih gefunden hat, ist der Hammer.
Ja, und ich glaube, ich war am dritten Tag da. Ich glaube, ich war Samstag irgendwie letzte Woche. Und es war schon ein gut gefüllter Saal. Und auch sehr divers. Also, sehr durchmischt so von den, ich sag mal, demografisch gut vermischt. Also waren so ein paar ältere Typen hinter mir, vor mir so ein paar Pärchen, neben mir ein ganz junges Pärchen, wo ich auch dachte so, okay, das wird jetzt hier gleich spannend. So, okay. Weil du halt denkst, der Film kann jetzt ja nicht für die alle hier geil sein. Ja.
Also, und ich glaube, man muss auch Buster Keaton ein bisschen kennen. Also ich finde, das macht's geil dann, weil dann hast du so ein bisschen noch mehr die Hommage. Weil
aber am Ende hat der alle Beispiel, so abgeholt.
Meine Freundin hat's ein bisschen, war's ein bisschen lang. Der geht 108 Minuten.
Ja.
Was ein bisschen lang ist, muss ich sagen.
Ja, ja,
weil gerade diese ersten halben Stunde, da fragst du dich oft, wohin will der Film gerade?
Ja.
Und ja, da gibt's dann auch alles Mögliche. Da gibt's dann den Beaver, Sherlock Holmes und Watson.
Ja,
und,
ja. Er hätte vielleicht einen Trick weniger machen können. Aber ich verstehe es auch irgendwo. Es hat schon richtig Bock gemacht. Das haben schon mehrere auch gesagt. Am Ende hätte er 10 Minuten weniger sein müssen. Weil es schon für diesen Slapstick und für diesen Joyride, den du da kriegst, macht das eigentlich ein bisschen schlechter am Ende.
Genau, weil halt die alten Slapsticks halt auch nicht so lang waren. Und ich glaube aber, dass für mich das in Ordnung ist, weil ich weiß, wie viel die Jungs Spaß hatten beim Drehen. Weißt du, was ich meine? Und deswegen tanke ich diese 10 Minuten weg, dafür, dass die da die 10 Minuten, diese paar Drehtage länger hatten.
Andererseits kann man es auch in den einzelnen Kapiteln des Films irgendwie auch nachvollziehen, weil diese Anfangssequenz, die macht halt so Spaß. Warum da jetzt 5 Minuten wegnehmen, wenn das halt das Witzigste ist? In der Mitte kommt halt die ganze Story, auch schwierig. Und am Ende, muss es dann ja auch irgendwie noch feuerwerksartig zu Ende. Also es ist schwierig. Also ich wüsste jetzt auch nicht genau, welche 5 Minuten ich da rausstreichen würde. Letztendlich hätten sie vielleicht überall noch ein bisschen kürzen können. Aber wurscht, das hat so Bock gemacht. Und es sind so viele kreativen Sachen drin. Natürlich gibt es dann auch plottechnisch Schwächen, aber die sind einfach egal. Also der Film ist ja ein Cheat in sich. Weißt du, du kannst jetzt ja filmkritisch damit nichts kommen. Also du musst irgendwelchen Charakter-Kritiken kommen, weil das ist wurscht.
Die hebeln das halt aus und das ist toll.
Sie hebeln alles
aus. Und es ist so richtig künstlerisch, dass jemand sich das nochmal so traut und dann so Anklang findet, ist ja der Hammer.
Ja, das ist echt Wahnsinn. Also und natürlich auch ein Film, den man gesehen haben muss. Also das ist so ein Film, was, wir könnten jetzt 1,5 Stunden, können wir den jetzt auseinanderpflücken und ihr hättet keine Ahnung daraus.
Ich glaube auch, dass Tom und Jerry einfach ein gutes Ding ist, da zu nennen. So ein bisschen Tom und Jerry, so ein bisschen, ich weiß nicht, so diese alten Cartoons halt so, diese typischen Katz und Maus, alles geht schief.
Oder wie in, wie heißt es bei den Simpsons? Itchy and Scratchy, die Show innerhalb der Show.
So ja, Zeug. Genau, so Sachen. Das ist halt so sehr Meta teilweise auch. Und das macht's sehr schön.
Also der Film...
Und er ist sehr kreativ.
Absolut kreativ. Also es ist der kreativste Film des Jahres, Punkt.
Ja.
Da kommt gar nichts mehr drüber.
Ja.
Und das muss man sehen, um es zu glauben.
Und man muss auch sagen, logischerweise ist er jetzt noch angekommen. Da sieht man mal, wie viele Leute der noch begeistert hat auf seinem Weg, dass er nach anderthalb Jahren noch in die deutschen Kinos kommt. Nachdem er ja hier schon war. Er lief ja auf dem Fantasy Filmfest. Das ist ja in Deutschland. Ja. Aber es war halt niemand da, der ihn gekauft hat. Aber das ist doch nice, ne?
Und die Art, also ihr müsst euch auch vorstellen, die Art der Lacher, die dieser Film kriegt. Also wie gesagt, ich bin alleine ins Kino und saß da halt so rum. Neben mir dieses junge Pärchen, wo ich kurz dachte so, also ja, wo ich natürlich auch vorurteilend war, wo ich dachte, ihr seht irgendwie jetzt nicht so aus, wie ich mir das Publikum von diesem Film vorstelle. Hinter mir halt so ein paar Boomer-Dudes. Ganz hinten so ein paar absolute Cineville-Ultras, weißt du, die auch bei uns im F-Bau alle zwei Tage da sind. Am Ende habe ich denen noch so zugenickt und die so, die auf ihren Stammplätzen sitzen. Und also in diesem Film plötzlich, das ist aus den Leuten rausgebrochen, weißt du so? Also nicht nur so ein nettes Lächeln.
In einem kleinen Podium oder was?
Nee, in einem größeren.
Oh, okay.
Und und auch bei mir dann, ich meine, ich sitze da allein, also bist du ja auch nochmal irgendwie ein bisschen anders, als wenn du jetzt zwischen deinen vier Atzen sitzt so. Und auch ich, also manchmal konntest du halt einfach nicht weghalten. So grundsätzlich beschmunzel ich dann halt oder hab halt einfach introvertiert Spaß sozusagen. Ja, aber ich war schon ein paar Mal so,
also ja, das ist auch einfach, also der macht schon Laune. Und ich finde gerade so die ersten 10 Minuten, die holen dich so, der erwischen dich kalt einfach so vom Humor. Da kann man sich auch nicht drauf vorbereiten.
Ja.
Das ist wirklich toll.
Der Opening Credit kommt übrigens nach 70 Minuten.
Stimmt.
Das war auch so lustig.
Ja, stimmt.
Das ist so lustig.
Aber mir ist echt schon lange her. Ich muss nachher auch nochmal mit dir über das Ende sprechen.
Die warten quasi storytechnisch auf die erste Pointe, wo dann klar wird, was muss er denn jetzt tun? Und dann kommen die SchauspielerInnen eingeblendet und in. Und dann kommt der Titel einfach nicht und es geht nochmal 10 Minuten
lang.
Und dann
kommt Hundreds of Beavers. Ja, das ist schon richtig gut.
Das ist absolut wild. Gut, das ist Hundreds of Beavers. Große Empfehlung von uns. Absoluter Slapstick. Genrefilm sondergleichen. Kommen wir nun zu, schlagen wir einen ganz großen Bogen in eine völlig andere Film-Sphäre, sag ich mal. Thomas, wir haben es ja schon angeteased, du warst ja kurz vor deinem Krankheitsausfall noch im Kino in Hamburg. Erzähl doch mal.
Ich bin morgens um 5.40 Uhr nach Hamburg gefahren mit dem Zug, um einen Freund zu besuchen. Und dann war ein langer Tag, ne, natürlich, wenn man so früh aufsteht und dann den ganzen Tag unterwegs ist, schon ein bisschen so Sightseeing macht, oder was heißt Sightseeing, ein bisschen durch die Stadt laufen, was essen, dies, das. Und dann haben wir uns überlegt, hey, in einem sehr schönen Kino, dem Savoy, läuft die Sneak. Und ich so, hey, warte mal, es ist ja relativ nah daran, dass wir vielleicht Sing Sing sehen könnten, haben uns auch die Sneak Prediction noch angeguckt für das Kino und es sah alles ganz gut aus. Dann sind wir da rein und das ging halt dann schon lang, was ich aber sehr cool fand in der Sneak, die haben Sachen verlost an zufällige Plätze. Das heißt, die haben dann einfach Reihe und Sitz gezogen und dann haben die Personen noch ein Popcorn bekommen oder irgendwie die nächste Sneak gratis. Dann gab es noch so ein kleines Quiz und dann fängt der Vorspann an und ich wusste schon, okay, es ist nicht Sing Sing. Aber es lief ein Film, den ich hauptsächlich durch die Poster wahrgenommen habe und dadurch, dass ein deutscher Schauspieler mitspielt, den ich sehr mag und auch nicht den Hauptdarsteller, aber einen der Nebendarsteller in diesem Film sehr mag. Und zwar war der Film Bird von Andrea Arnold. Und der deutsche Schauspieler ist Franz Rogowski. Ich denke, viele kennen den aus Victoria, I guess. Mhm. Ja,
Passages.
Vielleicht Passages, stimmt. Passages international nochmal ordentlich. Victoria eher so im Deutschen, das war dieser One-Take-Film. Und in der Nebenrolle spielt halt auch Barry Keoghan mit, den ich eigentlich sehr mag in den letzten Rollen, die er gespielt hat. Vor allem in sowas wie The Banshees of Inisherin, da fand ich ihn großartig. Und in der Hauptrolle spielt Nikia Adams, Debütauftritt. Und in dem Film geht es darum, dass es eine Familie gibt, die in einem besetzten Haus lebt, irgendwo in Nordengland, relativ nah an der Küste, an der Grenze zu Schottland. Und die sind halt so sehr, wie würde man das sagen? Also sind so diese typische besetzte Hausstimmung, ne? Also da sind sehr viele Drogen im Spiel. Das ist ein sehr sozial schwaches Gebiet. Da leben Kinder zusammen im Müll und mit verschiedensten Tieren. Und der Vater von ihr eben ist, gespielt von Barry Keoghan, auch stark drogenabhängig und dealt auch noch und möchte jetzt seine Freundin heiraten, die er seit 2 Monaten kennt. Mhm. Weil ihre Mutter wohnt nicht mehr bei denen, sondern die wohnt in einem anderen Haus. Hat dort aber auch ziemliche Drogenprobleme.
Ganz kurz, darf ich da gleich schon mal einmal reinfragen? Ja. Ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Wirkt das, was du gerade beschrieben hast, in sich authentisch oder hat man fast da schon das Gefühl, dass da doch irgendwas sehr klischeehaft dargestellt wird, was vielleicht Leute auch irgendwie einen falschen Hals kriegen? Oder ist es schon klar, okay, doch, hier geht es gerade um das Übelste, was...
Nee, ich weiß, worauf du hinaus willst. Es ist halt so, die zeigen schon was, was komplett außerhalb von unserer Realität ist. Mhm. Aber ich glaube, was definitiv stattfindet.
Klar. Aber wird das auch so gekennzeichnet, dass das jetzt natürlich gerade so das Übelste vom Üblen ist? Oder ist es halt so, ah, Hausbesetzer-Szene, da wohnen die mit irgendwelchen Tieren zusammen?
Nee, ist schon das Übelste vom Üblen. Also ich würde es nicht mal so auf Hausbesetzer-Szene gehen, wie du es jetzt vielleicht denkst, sondern mehr so, ja, leerstehendes Haus, wir wohnen da, weil wir keine andere Wahl haben.
Ja, klar.
Schon fast, ne?
Ja, ja.
Und sie verbringt halt den Tag draußen, nicht in der Schule, sondern einfach, sie ist halt einfach die ganze Zeit unterwegs mit anderen Jugendlichen. Und will halt nicht, dass ihr Vater jetzt da heiratet. Und dadurch kriegen sie sich ein bisschen in die Haare. Mhm. Und sie lernt dann irgendwann einen mysteriösen Mann kennen, der sich ihr als Bird vorstellt, ebenso wie der Film heißt, gespielt von Franz Rogowski, der so sehr vogelartige Züge hat. Also er bewegt sich wie ein Vogel, rennt durch die Felder mit Flügeln weit und er steht auch immer oben auf den Dächern ganz vorne an der Kante und sitzt da einfach und schaut ihr irgendwie zu. Also er begleitet sie so ein bisschen und er sagt immer, er hat seine, in diesem Haus hat seine Familie gewohnt und er wird gern wissen, wo die sind, weil er damals verloren gegangen ist. Und dann entwickelt sich der Film in alle möglichen Sphären und ich finde, dass der, vor allem wegen seiner Laufzeit, 2 Stunden, habe ich gedacht, ja, okay, wird schon laufen, aber der Film ist sehr wirr erzählt, also auch sehr artsy, aber für mich nicht schlüssig genug, also was er mir wirklich erzählen will. Und es ist so ein Fall, wo du siehst eine Szene und sagst, okay, jetzt ist Schluss, schönes Ende. Und dann geht er noch 20 Minuten. Mhm. Und das ist was mir so ein bisschen das Genick gebrochen hat in dem Film, weil, vielleicht auch, weil ich an dem Tag sehr müde war, aber das hält mich normal so bei einem guten Film ja nicht ab.
Ja.
Das fand ich dann ein bisschen schade. Ich finde, in dem Film werden extrem gute Szenen gezeigt und extrem gute Storylines, weil ich es sehr wichtig finde zu erzählen, gerade Kinderarmut und dieses ganze Thema, wie die damit umgehen und wie Kinder da auch zusammenhalten oder auch die Jugend und wie es teilweise dann in die Kriminalität geht, aber wie man auch versucht, davon wegzukommen.
Mhm.
Finde ich immer geil. Also es ist immer ein gutes Thema, das zu erzählen und dass man das auch einem so kalt, wie es geht, entgegendrückt, also nicht irgendwie aufgewärmt, sondern einfach so, wie halt die Realität wahrscheinlich ist und das kann ich mir gut vorstellen. Aber alles andere war es dann nicht. Und ich muss auch sagen, Barry Keoghan hat keine gute Performance in dem Film.
Also wen spielt er?
Der spielt den Vater.
Ah ja.
Und der spielt ihn okay, aber es ist jetzt nicht das, was du erwartest, wenn du ihn siehst. Aber Franz Rogowski ist super. Aber ich kann mir auch niemanden anderen in der Rolle vorstellen. Also, was ja was Gutes ist.
Ja.
Die wirkt wie ihm aufs Leib geschrieben. Auf den Leib geschrieben. Also wirklich so Franz Rogowski mit seiner Art zu sprechen auch passt perfekt da rein. Keine Ahnung, es kann sein, dass wenn du den Film siehst, dass du noch was da drin findest, was du irgendwie gut findest. Bei mir hat er einfach nicht gezogen, leider.
Du hast ihn wirklich sehr schlecht bewertet, ne?
Ich habe ihm 1,5 von 5 Sternen gegeben.
Nein, das ist nicht
viel. Habe geschrieben, das war eine lange Geburt. Diese 2 Stunden ziehen sich selbst in den besten Sitzen ewig, weil die Sitze waren wirklich gut. Meiner Meinung nach schlummern in diesem Film einige wirklich erzählenswerte Situationen und Konstellationen, aber er ist für mich dann doch zu abstrakt und wirr. Aber es ist schade. Also ich habe geschrieben, schade am Ende, weil ich habe mir wirklich was erhofft. Vielleicht ist es auch ein Film, den ich in ein paar Jahren nochmal sehe und sage, boah, da habe ich was verpasst, aber der hat für mich nichts nach dem Kino, wir waren zu dritt, nichts gehabt, wo ich gesagt habe, das ist jetzt nochmal erzählenswert.
Ja. Und dann reicht irgendwie die Bildebene auch nicht aus, oder? Weil ich habe das Gefühl, das Marketing des Films hat sich sehr auf so diesen Look konzentriert und alles wurde so sehr als, das ist halt ein Film, den guckt man für den Vibe so. Also ich hatte das Gefühl, so hat die Werbung für diesen Film funktioniert.
Genau,
also alles
der Film
war so
ist sehr
vibey,
es
sehr
ist so
schön, sehr...
Dieses typische 35mm Format, hier auf Film geshootet auch, also es sieht auch super schön aus und auch der Ton ist schön eingefangen, aber das reicht mir da nicht.
Okay.
Ja, leider.
Aber also glaubst du, dass es jetzt Leute gibt, die sagen, oh, der Film ist total geil, weil einfach dieses Bilderlebnis, oder kannst du es tatsächlich nicht ganz nachvollziehen, wie jetzt jemand sagt, oh, das ist für mich ein richtig, richtig guter Film?
Nee, kann ich nicht nachvollziehen.
Okay.
Das tut mir leid, aber ich kann es nicht nachvollziehen. Es gibt wirklich ein paar Situationen im Film, wo ich gesagt habe, genau das will ich sehen. Weil ja. es genau, das ist so ein Nerv, den ich habe, den ich da sehen will. Was ich auch oft bei diesen Hood-Filmen eben habe, wo wir schon mal drüber gesprochen haben. Dass man diese soziale Ungerechtigkeit zeigt, aber in so einer Schicht, an die man oft nicht denkt. Mhm. Die oft einfach nur die Nebencharaktere in so Geschichten sind.
Weißt du? Heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist es für dich vielleicht ja auch ein bisschen frustrierend, weil der Film ja dann eine Riesenchance verschenkt. Also,
genau.
Weil es ein tolles Genre ist und tolle Geschichten da erzählt werden können und vielleicht sogar müssen oder sollten.
Ja, sollten, ja.
Und das dann halt nicht passiert. So, das genau. halt dann schon sehr enttäuschend ist. Sehr
genau, da muss man halt auch mit einer bestimmten Intimität dran. Und irgendwie schlägt er da ein bisschen für mich über die Stränge. Weil halt vieles passiert, was auch so ein bisschen fantastisch ist. Und es ist halt schade, wenn du eigentlich was hast, was sehr ernst und konkret ist. Mhm. Aber vielleicht auch als Flucht gesehen aus diesem Raum raus. Aber ja. für mich war es das dann nicht. Aber vielleicht guckst du ihn ja irgendwann mal noch. Dann können wir ja noch mal drüber sprechen. Aber ich würde jetzt mal sagen, leider keine Empfehlung. Und es ist sehr schade, weil für Franz Rogowski wäre es, glaube ich, noch mal eine riesige Chance gewesen.
Ja. Okay, kommen wir von leider keine Empfehlung zu einer der größten Empfehlungen des Jahres. So viel würde ich vielleicht sogar jetzt schon mal spoilern, bevor wir überhaupt anfangen, richtig drüber zu reden. Aber ich habe da so ein Gefühl, wo das hingehen könnte. Wir haben gerade eben zusammen Sing Sing geguckt, den Thomas ja auch schon im September, wie wir einmal erklärt haben, schon in England gesehen hat. Und durch diese ganze ja internationale Verschiebung von hier müssen noch Untertitel drauf oder Übersetzungen, kam der jetzt erst raus oder kommt jetzt gerade raus in Deutschland. Ganz knapp vor den Oscars. Wir haben uns vorhin auch nochmal drüber unterhalten, wie schade das natürlich ist, gerade in der Oscar-Season für alle Leute, die es juckt, dass dann halt viele Oscar-Filme auch dann erst in der Woche danach rauskommen oder halt kurz davor. Ich habe gerade mich auch schon beklagt, dass ich zum Beispiel A Complete Unknown wahrscheinlich bis Sonntagabend gar nicht mehr sehen kann.
Ja, ich sehe den vielleicht noch. Da müssten wir dann wahrscheinlich nächste Woche drüber sprechen. Ja,
das ist sehr schade. Aber jetzt geht's um Sing Sing. Thomas hat viel versprochen. Die Erwartung war hoch. Es war so ein bisschen die Outrun. Teil 2 eigentlich.
Ja,
da war es eine sehr ähnliche Situation. Du hattest ihn schon ein halbes Jahr früher gesehen, hast mir viel davon erzählt, dann kommt er endlich raus. Die Outrun hat abgeliefert. Jetzt Sing Sing. Du hast ein halbes Jahr davon erzählt und mir erklärt, wie geil das ist. Jetzt kommt er raus und Sing Sing liefert ab.
Ja, selbst ein halbes Jahr später noch.
Boah. Kurz die Geschichte angerissen, in Sing Sing geht es um das Gefängnis namens Sing Sing und eine darin bestehende Theatergruppe, die irgendwann gegründet wurde, auch von dem Hauptcharakter des Films mitbegründet wurde, um eben im Gefängnis eine gewisse Chance zu bieten, dass die Häftlinge sich über künstlerisches Schaffen menschlicher fühlen können und dass sie Emotionen verarbeiten, dass sie ja sich so ein Stück weit wieder in eine humanere Gesellschaft eingliedern können. Das ist die Idee und ist natürlich einfach von vornherein schon ein super sympathisches Konzept. Also da hat der Film einen natürlich auch sofort und man denkt sich so, hey, wie geil. Also einfach nice, dass da eben diese harten Kerle im Gefängnis, also damit wird ja auch, mit dieser Erwartung wird ja auch gespielt oder damit wird dann auch im Film mit den Behörden so ein bisschen, wird es ja auch so aufgenommen, so, ah ja, im Gefängnis, da denken alle an super harte Typen, die niemals über Gefühle reden und alles ist ganz, ganz kalt und dann spielen die da Theater zusammen und machen süße Theateraufwärmübungen, wie man es halt kennt und ja, blöd gesagt, hampeln da durch den Raum und dann entsteht natürlich auch Spannung, weil vielleicht manche Charaktere das besser können als andere und letztendlich nimmt der Film damit Fahrt auf, dass eben gerade ein neues Projekt ansteht, eine neue Produktion, es geht immer im Prinzip ein halbes Jahr, ähnlich wie jetzt Semester bei den Studis. Und sie brauchen gerade Nachschub, sie brauchen neue Leute, die mitmachen und sie finden auf dem auf dem Hof beim Rumstrollen finden sie einen Häftling, der ihr Interesse weckt und der aber auch vor allem am Anfang, ja, ist eine typische Story entwickelt von, ah, der will noch nicht so richtig oder der ist da nicht ready für dieses Emotionale und der ist dann am Anfang immer so ein bisschen so, ach, fuck this shit und nee, ist mir alles zu blöd. Sowas kennt man ja auch schon ein bisschen aus anderen Filmen und sowas funktioniert natürlich auch gut. Und man merkt, jetzt muss die Gruppe ihn vielleicht so ein bisschen überreden. Und gleichzeitig ist ja aber jeder Charakter an sich ein bisschen eine tickende Zeitbombe, weil alle mit so großen Schwierigkeiten umzugehen haben im Gefängnis. Der Hauptcharakter arbeitet, wie sich dann später entwickelt, auch wirklich hart daran, freizukommen, weil erst so in der Mitte des Films wird klar, ach so, er ist übrigens hier wahrscheinlich zu Unrecht verurteilt. Und das ist dann auch alles super spannend. Und dann ist immer wieder diese Theatersituation, sag ich mal, die Leinwand, auf der dieses ganze emotional abgebildet wird. Und es ist einfach genius und wunderschön, weil es ja real ist. Also wir reden hier von einer echten Geschichte und dann kommt ja auch der Hammer des Films. Colman Domingo spielt den Hauptcharakter. Wir haben noch, wie heißt der gute? Na, Paul Racy spielt den Regisseur in der Theatergruppe. Und noch ein, zwei weitere. Aber ansonsten spielen einfach alle Leute aus dieser Gruppe sich selbst. Und es ist so geil und es funktioniert so gut. Und du spürst diese Dynamik, dass die hinter den Kulissen das auch so, dass die, dass Colman Domingo das Ding gut angeführt hat, dass da richtig Liebe drin war. Und dieser Film ist von vorne bis hinten emotional so einnehmend. Und Colman Domingo schafft's in den ersten 5 Minuten zum absoluten Sympathieträger zu werden und dann einen komplexen Charakter zu spielen und wirklich mehrere Szenen zu haben, wo es dir so den Hals zuschnürt, was da emotional passiert. Und das habe ich wirklich selten gesehen. Und es ist jammer, jammer schade, um kurz zu den Oscar-Themen später zu kommen, dass es so aussieht, dass er dieses Jahr zu harte Konkurrenz hat mit Adrian Brody und so. Weil das ist eine Performance, die hätte einen Oscar für die beste Hauptrolle sowas von verdient. Das ist wirklich unfassbar. Und der Film macht ganz, ganz, ganz tiefgründige, schöne, aber unkitschige Themen auf, wie an einem Ort, wo dir die Würde ja eigentlich ein bisschen entzogen wird oder wo man dich halt abstraft und abstempelt, über so eine künstlerische Tätigkeit wieder was zugestanden wird und wie die sich gegenseitig helfen. Und es gibt Szenen, wo die halt kleine Schauspielübungen machen mit, okay, jeder stellt sich jetzt mal seinen absoluten Happy Place vor und der Regisseur gibt einfach so kleine Anweisungen, ja, wer ist da mit euch, wie, wonach riecht's gerade,
was hört ihr? Woran man halt nicht denkt in dem Moment. Ne?
Genau. Und dann
denkt sich, stellt sich einen Ort von, dann ist eine Frage, seid ihr drin oder seid ihr draußen?
Ja, ja,
so was, woran man gar nicht denkt, sich so diese Erinnerung bewusst zu machen.
Und dann erzählen die, es gibt dann einfach eine herrliche Montage in dem Film, wo die dann nacheinander so erzählen, was sie sich jetzt gerade vorgestellt haben. Und es geht einem so ans Herz. Oder eine andere Szene, in der Colman Domingos Charakter dann eben eine kleine Verhandlung hat, ob er jetzt auf Bewährung früher wieder raus dürfte, weil er ja wohl unschuldig ist. Und diese Unterhaltung läuft nicht so ganz, wie er es sich gewünscht hat. Und boah, also da war ich, dieser Film, der hat mich in einen ganz besonderen Zustand gebracht, weil ich habe jetzt nicht ein paar Mal richtig geweint, aber er hatte mich 4 oder 5 Mal, so ganz, ganz kurz davor. Und auf eine Art ist es noch krasser. Also wenn er dich immer wieder in diesen Moment bringt.
Er bringt dich auch schnell mit der Musik da dran, finde ich.
Genau.
Also er führt dich da so hin. Aber diese Szene in dem Stuhlkreis da, die erste, die killt mich jetzt. Also die hat mich damals gekillt, die hat mich jetzt gekillt.
Ja.
Da bin ich, das ist wirklich krass. Weil man da einfach merkt, wie die Uniform und sowas auch in einem Gefängnis, die Leute halt auch wieder so ein bisschen entpersonalisiert, ne?
Ja.
Also so alles gleich, es sind halt, sind einfach alle Straftäter. So, ja. Es geht nicht darum, wer die einzelnen Personen sind. Und dann gibst du den Leuten so ihre eigenen Schicksale und das ist halt wirklich das, was so diese Essenz dann ausmacht. Wirklich schön.
Es ist wirklich unfassbar schön und ich glaube, ich habe nur in den ersten paar Minuten noch nicht angefangen zu weinen, weil mein Kopf ja so drauf eingestellt ist, oh, kommt ja noch was, kommt ja noch ein Höhepunkt. Also ich war immer ready für den nächsten Moment.
Ja, check ich.
Obwohl eigentlich jeder Moment an sich schon so emotional war und der Film hatte mich dann einfach so in der Hand, wo ich auch dachte, das ist jetzt auch völlig scheißegal, wie das hier ausgeht oder was noch alles kommt. Also das war so ein Film, der macht so dermaßen alles richtig und schön am Anfang, dass der dann eigentlich auch machen kann, was er will. Oder dass du den Charakteren, du willst einfach zugucken. Also du wirst wirklich zu einem absolut wohlwollenden Betrachter, habe ich das Gefühl, der sagt, ich will den Charakteren jetzt einfach noch zuschauen, wie sie sich da durchnavigieren. Und ihr könnt mir jetzt alles vorsetzen. Egal, was davon jetzt wirklich passiert ist, was vielleicht noch dazu gedichtet ist, welchen klugen Satz wer gesagt hat. Und es gibt, also alle diese Szenen, die haben einfach sowas, die ist einfach wie so ein ganz, ganz tiefes Wasser.
Die gehen
also,
wirklich unter die Haut.
Sie gehen absolut unter die Haut.
Das ist auch das, was ich damals geschrieben habe, irgendwie. Also, das ist einerseits eine herausstechende und schauspielerische Leistung, vor allem von Colman Domingo.
Ja.
Aber es ist auch einfach so, das Ensemble zusammen, die bringen das so lebendig rüber, was ja bei einer wahren Geschichte nochmal was Besondereres ist. Aber vor allem die Musik, die drückt dich so.
Ja.
Das ist immer so ganz leicht. Die nimmt dich so mit und du weißt dann irgendwie, jetzt geht's wieder vorwärts und der ist so brutal geil eingefangen mit so einer Handcam auf Film. Es ist so nah dran und auch die Locations und immer wieder so kleine Übergänge zwischen den Szenen, wo sie einfach nur irgendwie durch das Innere vom Stacheldraht filmen oder den Bahnhof nebendran oder irgendwie den Hof, das Gras, so die Sachen, auf die man irgendwie gar nicht achtet, weil man immer nur diese Metallstäbe gewohnt ist.
Ja.
Das ist krass. Und er schafft es halt, dir zu vermitteln, dass in so einem Gefängnis, wo nur Männer sind, eigentlich kein Platz für Intimität oder für Gefühle oder Kreativität, für diesen Ausdruck ist. Und dass sie das mit diesem Programm schaffen, das merkt man halt dadurch, dass sie sich dann auch noch selber spielen. Ja. Weil in diesen Stuhlkreisen, wo sie übereinander erzählen, das sind natürlich dann nicht die geschriebenen Sachen. Das sind die Sachen, die sie selbst verkörpern. Weißt du, was ich meine? Und das ist so eine nahe, du bist wie so ein Teil dieser Gruppe.
Ja, das war wirklich unglaublich.
Also das ist wirklich intens. Du bist wie, wenn du dabei wärst. Auch wenn du da nur sitzt und guckst, wie die da üben zu spielen und wie sie es irgendwie versuchen, das hinzukriegen mit ihren begrenzten Mitteln auch. Ist der Hammer.
Also für mich war es auch wirklich eine der intensivsten Kinoerfahrungen, diese einzelnen Momente. Oder wenn ich es auf eine Szene führen würde, also die emotionalste Szene war für mich die angeteaserte mit Coleman Domingo und seiner Verhandlung. Also da war ich wirklich kurz vorm Durchdrehen.
Ja, ja.
Aber die schönste Szene im Film ist auf jeden Fall diese Montage in der Mitte, wo sie dann halt erstens das mit diesen Erzählungen haben, also wo waren sie gerade in ihrem Perfect Place und dann auch nochmal halt eine Montage, wie sie einfach üben oder wie sie da sind. Da bist du halt einfach so wohlig. Und eben so intensiv, weil es so dokumentarisch wird.
Genau, ja, es ist, genau das ist es.
Aber
es ist so ein bisschen die Mitte zwischen dokumentarisch und fiktiv.
Und so liebevoll auch einfach gemacht. Und dann sagt Paul Racy eben als Regisseur in diesem Stück, der sagt es dann auch so toll, weil sie alle ihre Erfahrungen geteilt haben und diese Momente sind so wholesome. Und dann sagt er eben so was Schönes wie, hey, ihr werdet ja langsam richtig zu Schauspielern, also macht ihr super. Und sagt halt so eben, that's what it's all about. So, ihr seid jetzt gerade zusammen, also ihr habt euch hier zusammen hingesetzt und ihr habt euch verletzlich gemacht und ihr seid euch nahe gerade und das ist hier drinnen unglaublich schwer. Und er sagt auch noch, und wir Männer kriegen nicht oft die Chance dazu. Natürlich an dem Ort, aber vielleicht auch generell quasi mit einem Augenzwinkern. Und dann, da war ich natürlich kurz völlig gebrochen, weil da hittet es dich dann nochmal ganz anders, wenn man,
vor allem, weil das halt auch einfach so ein Ort ist, so ein Ort der Stärke ist, wo man halt, glaube ich, öfter, gerade wenn man ankommt, erstmal so ein bisschen so seinen Platz finden muss und seine Leute und so ein bisschen so seine Sphäre repräsentieren muss. Und ich glaube, da ist das extrem wichtig. Und das ist so ehrenvoll, wenn man drüber nachdenkt, dass es halt wirklich gibt oder gab.
Ja.
Und man sieht nachher auch die Bilder aus den echten Aufführungen.
Boah.
Das ist wirklich der Hammer. Also das ist krass, dass das durch sowas funktioniert und wie kraftvoll da das Schauspiel und auch die wie kraftvoll Kreativität da sein kann, um Leuten, die lebenslänglich in einem Knast sitzen, Alter, das kann man sich nicht vorstellen, lebenslänglich in einem Knast sitzen, das Gefühl geben, einmal so zu sein wie draußen. Da gibt es auch eine Szene, wo er einfach so sagt, ja, wir machen das halt, damit wir kurz tanzen können in tollen Kleidern, um einfach kurz mal zu machen, was wir hier drin gar nicht machen können.
Es ist so hart. Ja. Und ich denke mir dann, klar kommt der Film dann so bei uns beiden unglaublich gut an, weil wir jetzt halt in dieser jungen Generation Männer sind, die zum Glück endlich mal lernt, Männlichkeit zu hinterfragen. Und wir sind noch lange nicht am Ziel, aber wir sind die Generation, die zumindest merkt, oh scheiße, so läuft es nicht. Und dann denke ich mir, selbst wenn das Ganze fiktiv wäre, dann wäre es halt Genius, weil ich mir denke, es gibt ja kein besseres Symbol für so problematische, harte Männlichkeit wie so ein Gefängnis, also wo dann alle so ihr Revier markieren. Also so
kriminelles Milieu halt.
Genau. Auch, ne? Und dann ist es aber sogar echt und dann wird es so, und plötzlich wird es so wohlig, wo du denkst, oh, ist das schön. Und dann frage ich mich aber auch, hey, wenn das so unfassbar emotional reinhittet, auch auf dieser Männlichkeitsebene, dann würde ich das ja aber auch gern mit meinem Vater gucken, weißt? Und dann denkst du, dann kann es die Boomer-Generation, vielleicht ist es ja was auch mal noch was anregt. Weil dann ist es vielleicht ein bisschen geschenkt, dass wir beide aus unserer Generation oder unserer Bubble Männer sagen, geiler Film, das macht mich emotional. Aber das würde ich jetzt auch, ich will, dass alle harten Typen diesen Film gucken.
Ja, aber das ist ja auch der Grund gewesen. Der lief ja in irgendwie 5 Kinos in Amerika zu der Zeit, wo ich ihn gesehen habe. Und lief in England. Ich habe ihn in der Release-Woche gesehen. Im internationalen Verleih hatte den A24 genommen.
Ja.
Der wurde ja nicht von A24 produziert, aber halt im Verleih. Und jetzt ist er nochmal rausgekommen Anfang des Jahres und lief als allererster Film in eben Justizvollzugsanstalten. Mhm. Ich glaube in 500 in ganz Amerika.
Geil.
Dort haben die den Film gezeigt. Und das ist so eine krasse Sache, was auch einfach noch diesem ganzen Buzz um den Film herum noch so eine Power gibt. Das finde ich so geil. Der wird direkt auf Blu-ray bestellt. Der kommt irgendwann nächste Woche an oder so. Direkt. Also ist A24 angekündigt, hier ist die Blu-ray, sieht auch noch super aus. Zack, bam.
Ja.
komm nach Hause.
Ja, also am Ende ist es für mich halt auch so der Film, der für eine bestimmte Gruppe der Gesellschaft den ultimativen Moralkick bietet, nämlich trau dich aufzumachen, komm in diesen Safe Space, zeig dich verletzlich, spiel, also so, geh in deine Imagination und trau dich da rein und komm damit vielleicht ein bisschen raus. Und da, also der Film hat ja auch auf so vielen Ebenen, obwohl ich nichts mit dieser Sozialisation zu tun habe, ich keine Ahnung habe, wie es ist, in einem Gefängnis zu sein. Also der macht dich ja auch so absolut ehrfürchtig vor deinen Privilegien. Also ich dachte mir kurzzeitig vom Abspann so, Alter geil, ich fahre heute Abend noch auf den Bauernhof meiner Eltern, wo ich aufgewachsen bin und darf da sein, weißt du, und darf heute Abend essen, was ich will.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Also du wirst halt auch so emotional damit, so ich habe keine Ahnung von dem Scheiß und bin so dankbar, aber ich denke mir so, ja, aber ich spüre trotzdem, das, was die da machen, das Richtige ist. Also auch ich spüre das, weißt du? Und ich habe ja nicht mal Ahnung davon. Ja. Und das ist so eine unglaubliche emotionale Connection, die da entsteht zwischen allen Menschen, die diesen Film gucken und sich denken, ja Mann, that's the shit. So.
Man fühlt sich am Ende ein bisschen Teil so des Trios. Also es ist eigentlich ein Duo von Freunden und man fühlt sich irgendwie da so ein bisschen mit, als würde man da am Ende mitsitzen.
Ja, und das ist halt, und dann muss ich sagen, und da leiten wir jetzt ja vielleicht gleich auch über, dass man diesen Film dann zum Glück dankenswerterweise in zwei Kategorien für den Oscar nominiert, aber nicht als bester Film, check ich nicht. Weil du hast einen Film, der so bahnbrechend sich was traut, nämlich mit den ganzen Leuten, die sich selber spielen, was immer risky ist, weil du könntest ja auch das Ergebnis kriegen, ja, die spielen halt alle scheiße.
Ja, also es ist ja zumindest wenigstens mal eine Theatergruppe gewesen. Das ist
schon mal gut, aber also dass die auch dieses, der arme Thomas.
Sorry.
Dass die auch dieses Vertrauen hatten, dass die ganzen Laiendarsteller sich dann ja auch von Colman Domingo anführen lassen. Und ich glaube, er ist da auch wie ein Löwe in der Produktion.
Aber auch so ein Bär so ein bisschen. Ich glaube, den kann man gut in den Arm nehmen, den Mann.
Ja. Und das ist, und das alles, was dieser Film gemacht hat, macht er so richtig. Und dieser dokumentarische Stil und diese heartfelt Moments und wie man dann diesen Film nicht für das Best Picture nominieren kann, geht mir ehrlich gesagt nicht rein. Nun gut.
Ja, Dominik, willkommen zurück.
Ja. Es ist was
passiert,
Bitteres passiert. Wir haben, also ihr kriegt jetzt quasi so den Meta-Zeitsprung. Wir sind so in parallelen Universen unterwegs.
Wir sind sozusagen in der Zukunft
gerade. Ja, wir sind gerade in der Zukunft. Und zwar haben wir den weiteren Verlauf dieser Folge gerade aufgenommen. Wir hätten jetzt gerade zu den Oscars übergeleitet. Perfekterweise, weil ich ja gerade über Sing Sing und den Oscar-Snap geredet habe. Und dann haben wir gerade richtig schön alle Oscar-Kategorien durchgegangen. Sind wir durchgegangen mit wer hätte es am meisten verdient, wer kriegt's, bla bla bla, haben die Folge wunderschön abgerundet. Ich drücke die Leertaste des Endgerätes und zack, stürzt plötzlich das eigentlich hochkompetente Aufnahmeprogramm ab und wir sind wieder an dem Punkt, an dem wir gerade waren.
Ja,
vielleicht entsteht jetzt so eine Dauerschleife.
Ja, wir sind jetzt so täglich grüßt das Murmeltier.
Ja.
Aber wirklich, man hört es ja immer mal wieder, ne, wenn man irgendwie Leute verfolgt, dass sowas passiert oder irgendwie die Videodatei bei Videocreatern hat einen Fehler.
Ja.
Ich habe immer gedacht, ihr seid halt einfach, ihr habt halt nicht geguckt.
Ihr seid einfach dumm, Mann.
Ihr seid einfach dumm. Ihr habt nicht geguckt, ob ihr noch genug Akku habt.
Ja, genau.
Und jetzt bei uns, Dominik hat die Leertaste auf Command Q gebindet und deswegen wurde direkt das Endgerät verrückt.
Naja, aber für euch arbeiten wir halt auch hart. Jetzt gibt's eine halbe Stunde länger als.
Die Nasen sind geputzt. Feierabend.
Die Nasen sind nochmal geputzt.
Wir sitzen wieder aufrecht.
Ja, und wir machen es jetzt einfach nochmal, als hätten wir es noch nicht gemacht. Also Leute, folgendes Spiel. Vielleicht reden wir jetzt so übelst schnell, weil wir alles, weil unser Gehirn geht zum zweiten Mal durch.
Die denken sich so, da oben denken sich nur so, what the fuck,
Mann. Ja, genau.
Hör einfach
unser Hirn jetzt. Ist so, hä, was ist los jetzt? Also, wir gehen die Oscar-Kategorien durch. Am Sonntagabend ist es ja soweit. Und wir sagen immer, einerseits unseren Wunsch und zweitens unsere Prediction. So einfach ist das Spiel.
Genau, und wir haben hier ein schönes, den Oscar Ballot von 2025 von Letterboxd. Den hauen wir euch auch in die Shownotes, damit ihr da auch schauen könnt. Kann man auch gut ankreuzen.
Ja, und so. Das ist wirklich hübsch.
Also ist einfach schön gemacht.
Los geht's, Thomas. Wir starten mit Writing Original Screenplay, also bestes Original Drehbuch. Nominiert sind Anora, The Brutalist, Real Pain, September 5 und The Substance. Wem gönnst du es am meisten?
Hast du gemerkt, was ich vorher gesagt habe?
Ich glaube...
Weil jetzt könnte ich ja lügen. Nee, jetzt ist der Moment, dass wir das Gleiche nochmal sagen müssen.
Ja. Du hast gesagt, du wünschst es Anora und du glaubst, es wird The Brutalist.
Ich wünsche es Anora und ich glaube, es wird The Brutalist. Richtig.
Wahnsinn, wie
ich sage. Und ich weiß auch genau, was du sagst, aber ich glaube, das weiß jeder, der den Podcast hört.
Ja, mein Wunsch und meine Prognose ist haargenau dasselbe, denn ich glaube, es wird Jesse Eisenberg für A Real Pain und ich wünsche mir, es wird Jesse Eisenberg für Real Pain. Es ist der Wahnsinn und die machen das. Go Jesse.
So sieht's aus. Dann sind wir auch schon beim Writing Adapted Screenplay. A Complete Unknown, Conclave, Emilia Paris, Nickel Boys, Sing Sing. Ich sage, es wird Conclave und ich hoffe, es wird Sing Sing.
Ach komm, da gehe ich einfach genau so mit.
Weil ich muss sagen, Sing Sing haben wir jetzt schon oft drüber gesprochen und es wäre halt schön, wenn er wenigstens einen.
Ja, ja. Ich gehe genauso mit. Ich bin mir aber auch sehr sicher, dass, ja, das eine ist unser Wunsch, das andere ist die Prognose. So lassen wir das stehen. Conclave holt es ab, das adaptierte Drehbuch. Machen wir weiter mit Sound.
Sound.
A Complete Unknown, Dune Part 2, Emilia Perez, Wicked, The Wild Robot. Da gibt's eigentlich, haben wir glaube ich auch vorhin richtig gesagt, nur zwei, die so richtig krass in Frage kommen. Und das sind Wicked und Dune Part 2.
Ja, man muss auch sagen, A Complete Unknown haben wir beide noch nicht gesehen.
Das stimmt.
Das werden wir aber noch machen.
Der sollte wohl auch einen guten Sound
ich glaub, haben. Ich glaube, Wicked das gewinnt, aber ich werde tatsächlich für Dune, weil Dune hat einfach guten Sound, das muss man ja, einfach sagen.
Das ist schon arschgeil.
Auch so sehr guten Foley und sowas, das sind einfach ja. Sehr, sehr gute Sounds dabei.
Ich gehe auch mit Wicked und ich gönne es auch, also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich es Wicked nicht gönnen würde. Also ich gönne es auch Dune, aber so ein bisschen sage ich auch einfach Wicked, Wicked.
Ja, check ich.
Ja. Dann machen wir bitte weiter mit Music Original Song.
Genau, da haben wir El Mal von Emilia Perez, The Journey von The Six 888, Like a Bird aus Sing Sing, Mi Camino aus Emilia Perez und Never Too Late aus Elton John, Never Too Late. Ich bin da natürlich für Sing Sing, weil ich den Song super finde, mein zweitmeistgestreamter Song letzten Jahres. Ich sage aber, es wird El Mal.
Ich gehe da ganz ähnlich. Ich finde Like a Bird aus Sing Sing auch großartig und ich glaube, es wird Mi Camino aus Emilia Perez. Ist auch krass, dass er zweimal nominiert ist.
Finde ich auch krass.
Ja, ich glaube, irgendwie gehen sie mit dem. Es soll nicht heißen, dass ich glaube, dass der bessere Song ist, aber irgendwie habe ich das Gefühl, der hat so den Oscar.
Ja, der hat so. Also dafür könnte er den Oscar kriegen, habe ich das Gefühl. Music Original Score, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez, Wicked und The Wild Robot.
Ja.
Das ist schwierig, Dominik. Ich finde... Ja, sag du ruhig.
Ja, obwohl Wicked natürlich ein Musical ist und zwar ein großartiges, glaube ich, dass es jetzt eben beim Original Score schon nochmal so um andere Qualitäten geht und es eben dann nichts mit Wicked als Songansammlung zu tun hat. So.
Ja.
Obwohl die Mucke da auch übelst krass ist zwischendurch. Aber für mich ist es doch recht deutlich The Brutalist, sowohl als Wunsch als auch als für Prognose. Für mich ist es
The Brutalist, aber Conclave fand ich doch interessant, wie er da mit diesem... mit der Musik gespielt hat, um die Spannung aufzubauen, weißt du noch? Dieses
Das ist schon geil.
Das war was Besonderes, weil es hat halt richtig, es hat wie angegossen drauf gepasst.
Ja, voll.
The Brutalist ist aber halt so, dass es geht so vorwärts mit diesem.
Das hat auch so ein unglaublich Melodie. Tolles Main-Theme.
Ja, ja, das Main-Theme oder der Score einfach ist der Hammer, ja.
Ja. Make-up and Hairstyling.
Make-up and Hairstyling, ja.
A Different Man, Emilia Perez, die tausendste unnötige Nominierung für Emilia Perez, sorry. Nosferatu, The Substance und Wicked.
Ich habe A Different Man sehr gemocht und eine sehr gute Maske, was ich schon gut finde. Ich denke mal, das ist auch der Grund, warum Nosferatu nominiert ist, oder?
Ja, ja.
Also das ist ja wahrscheinlich Make-up-technisch schon krass, oder, bei ihm?
Das ist schon auch richtig geil, ja.
Also ihn so zu sehen, also zu transformieren, das ist, das ist ja bei A Different Man eben auch so. Das
bei The Substance ja letztendlich auch.
Ja, ja klar, auch logisch. Ja. Wicked ist für mich da raus.
Ja, weiß ich nicht. Das ist schon auch, also so die... Vor allem Hairstyling ist, glaube ich, krass bei Wicked.
Stimmt, Hairstyling ist da richtig krass. Emilia Perez, sagst du unnötig?
Ach, völlig unnötig. Okay.
Dann ich gehe mit, dass Wicked das gewinnt.
Ja.
Aber ich würde mich über A Different Man freuen, einfach weil ich den Film sehr mochte. Schade, dass er hier nicht lief.
Ja, ich würde mich für Wicked freuen, für Nosferatu theoretisch auch, aber ich glaube, es wird The Substance. Und ist auch nicht unverdient in der Kategorie.
Dann also ich glaube, International Feature Film. I'm Still Here, The Girl with the Needle, Emilia Perez, The Seed of the Sacred Fig und Flow. Da bin ich doppelt bei I'm Still Here, weil der mich einfach komplett abgeholt hat.
Ich wünsche mir so sehr, dass es I'm Still Here wird. Ich habe so ein Mini-Mini-Gefühl, dass sie es vielleicht bei Flow sogar bringen.
Was mit Emilia Perez? Denkst du, den könnte er gewinnen?
Ja, ich habe Angst. Das ist auch meine Prognose. Also das ist jetzt so eine der Kategorien, wo ich so negativ dann halt auch wirklich sage, so, oh scheiße, das wird's. Also ich finde es Bullshit.
Ich check, was du mit Flo meinst, wäre interessant, ne?
Ja, ja, aber ich glaube, die rudern nicht mehr zurück. Ich habe das Gefühl, Emilia Perez war schon bei den Nominierungen, das war schon durch. Also das steht quasi schon auf dem Zettel. Und ich finde es scheiße und ich finde auch I'm Still Here hätte es so verdient, aber ich glaube irgendwie, Emilia Perez kriegt das und der Backlash wird kommen halt, und den müssen sie dann auch fressen.
Die Frage ist halt, ob die Academy da so ein bisschen repräsentativ ist wie das Publikum, weil das Publikum halt fand der Emilia Perez so wirklich 50-50, ne? Die haben sehr stabile 2,5 von 5. True. Ob dann diese, keine Ahnung, wie viel tausend Member in der Academy, ob die halt auch dann eben auch so denken.
Deswegen meine ich ja, vielleicht weil kriegt der auch keinen einzigen. Weil dann ist es auch
nicht die Mehrheit. Dann.
Vielleicht geht Emilia Perez auch ganz krass in die Geschichte der Oscars wird, ein. Genau. Viele und wird 13 Mal nominiert und gewinnt nix.
Weil krass ist halt wirklich, wenn wirklich du den Film nicht magst, dann gibst du dem natürlich das auch nicht mehr. Und die Chance ist schon hoch, weil er ist entweder geliebt oder gehasst. Es gibt so kaum was in der Mitte.
Also wir einigen uns drauf, I'm Still Here wäre toll. Schauen wir mal, was wird.
Dann haben wir Film, wo sind wir? Hier, doch. Directing, oder?
Ne, wir können auch Editing noch schnell machen.
Ah ja, Film Editing. Anora, The Brutalist, Conclave, Emilia Perez und Wicked.
Sorry, ich hau nochmal drauf. Wieder unnötig, Emilia Perez nominiert. Ich verstehe es nicht.
Du haust wirklich nur auf den Kopf, ne?
Ich verstehe es nicht. Warum? Warum denn bei Editing? Das ist nichts an diesem Film, wäre mir jetzt aufgefallen, dass der so geil geeditet ist. Sorry.
Auch nicht in den Musical-Szenen? Also
okay. Also Musical-Szenen ist immer krass fürs Editing. Aber, nee, ich kauf's nicht. Na gut. Bleiben wir beim Thema. Ich bin ganz schöner Kotzbrocken bei Emilia Perez.
Editing, finde ich, ist bei mir bei Conclave gar nicht mehr so im Kopf.
Hm. Ich glaube, es ist halt so ein Beispiel für einfach sehr gutes Storytelling-Editing. Also, dass der Film sehr gut dann nach vorne kommt und ja auch viel wirre, große Pacing. Szenen hat. Ja, gutes Pacing, genau.
Also, ich glaube, editingmäßig wird es The Brutalist und ich hoffe, es wird Conclave.
Ich glaube, es wird The Brutalist. Ich würde es Anora auch wahnsinnig gönnen.
Stimmt, Anora ist ja auch dabei. Ja, Anora würde es auch geben.
Ja.
Also, aber eine von den beiden würde es gönnen. The Brutalist wird es meiner Meinung nach.
The Brutalist wird es machen.
Dann sind wir beim Directing.
Ja.
Wen haben wir denn da?
Sean Baker, Anora. Brady Corbett oder Corbet, The Brutalist. James Mangold, A Complete Unknown. Jacques Audiard für Emilia Perez und Coralie Farger für The Substance.
Heavy,
ganz heavy.
Ich glaube, es wird Brady Corbido.
Ja.
Haben wir vorher schon einen Joke gemacht. Weil einfach ein drei Stunden Klopper, den du mit einem guten Ensemble-Cast raushaust, halt einfach auch eine Regieleistung erfordert, die man auch würdigen kann.
Ja.
Deswegen denke ich, wird es. Ich würde es aber Sean Baker geben. Also würde mich freuen für Anora.
Ach komm, da mache ich doch genauso einfach mit.
Abgesegnet vom Dominik.
Ja.
Costume Design. Complete Unknown. Conclave. Gladiator 2. Nosferatu. Wicked.
Das denke ich, dass Wicked mit oben mitspielt. Ich würde es Nosferatu gönnen. Fände ich nett, wenn der da so die eine Recognition kriegt. Ich glaube auch, Conclave ist recht hoch dabei, weil die das einfach
Ich glaube nicht, dass es Conclave wird.
Echt?
Ja. Ich glaube, dass es sich zwischen Gladiator und Wicked entscheidet. Aber ich glaube, Wicked ist einfach der Call, weil das ist schon krass. Ich glaube, Wicked wird der Gewinner. Gladiator 2 ist für mich der Sieger der Herzen hier. Ja. Damit Gladiator wenigstens mal ein gutes Wort über meine Lippen kommt.
Ja, voll. Ich könnte mir schon auch vorstellen, dass Wicked so diese ganzen eher technischen Sachen auch sweept, weißt du? Also ist der so.
Ja, und vor allem halt Costume Design ist halt, dafür ist der Film halt eigentlich gemacht. Ne?
Ja, aber ich würde es auch Nosferatu wahnsinnig gönnen. Aber gehen wir mal mit Wicked.
Nosferatu ist auch einige Male nominiert.
Ja, krass, schon zwei, drei Mal, ja.
Cinematography zum Beispiel. The Brutalist, Dune Part 2, Emilia Perez, Maria und Nosferatu.
Rate mal, was ich da jetzt noch gerne dazu kotzen würde. Aber
dass,
gut.
Die Cinematography bei Emilia Perez scheiße ist.
Ich sag gar nichts mehr.
Also nicht scheiße, aber nicht mentionable.
Ja.
Für mich ist es eine klare Sache, The Brutalist. Doppelt.
Jo.
Ja. Weil monumental einfach so diese krassen Aufnahmen. Allein schon, guck mal, diese Szene, die uns beiden so im Auto da.
Ja.
Die Bus an der Straße dran. Absolut. Schöne Wahl, auch lange.
Ja, ich würde noch kurz da was Gutes für Dune Part 2 mit reinschmeißen.
100 Pro.
Hätte jetzt auch nicht verdient.
100 Pro, ja.
Auch bei Nosferatu ist ganz geil, wobei es sich dann nicht durch einen kompletten Film so emotional trägt wie bei The Brutalist. Und da hat The Brutalist halt auch wieder einen Vorteil, wie bei der Regie-Kategorie auch, dass es halt einfach so ein Brett ist. Und ja, The Brutalist gönne ich und der wird's auch holen.
Dann sind wir schon
Animated Feature Film.
Animated Feature Film, da hast du keinen gesehen.
So ist es, ich bin komplett raus. Und ich habe nur einen
gesehen. Wir sind nämlich nominiert mit Flow, Inside Out 2, Memoir of a Snail, Wallace and Gromit, Vengeance Most Foul und The Wild Robot.
Aber weißt du was? Ich habe keinen davon gesehen und trotzdem weiß ich, wer gewinnt.
Ja, ich auch.
Und so ist es Flow. Nämlich. Ja.
Und ist nicht der, den ich gesehen habe. Ich habe Inside Out 2 gesehen. Flow kommt nämlich noch erst bei uns in die Kinos. Der hat am Sonntag noch eine Vorpremiere, aber in Deutsch. Ja. Ich glaube, der hat gar nicht viel Text.
Nee, da wird auch nicht geredet.
Okay. Ja, dann ist egal. Sonntag noch in der Vor-Oscar-Premiere sozusagen. Inside Out 2 hat für mich den ersten nicht erreicht. Der erste ist für mich großartig, deswegen, keine Ahnung, hier für mich ist er raus. Ich sage, es wird Flow.
Ja.
Dann haben wir
jetzt die... Jetzt kommen die Big Ones.
Die Big Ones. Die letzten fünf. Actress in a Supporting Role. Monica Barbaro in A Complete Unknown. Sie spielt John Baez. Ariana Grande, Wicked. Felicity Jones, The Brutalist. Isabella Rossellini, Conclave. Und Zoe Saldana, Emilia Perez.
Ach komm, da mache ich es jetzt mal recht kurz. Für mich ist hier Wunsch und Prognose das gleiche. Zoe Saldana holt
es. Ach, hier wird jetzt nicht drauf geschossen, ne?
Nee, hier wird nicht drauf geschossen.
Aber du hast doch vorher gesagt, es wäre voll krass. Und die 13 Nominierungen kriegen aber keinen Gewinn.
Aber hier wäre es Bullshit, weil Zoe Saldana ist der absolute Shit.
Ich sag, wie es ist. Don't forget the Isabella Rossellini.
Aha.
Die sollte man im Auge behalten.
Ariana Grande auch, um fair zu sein.
Das ist sowieso dann ja wird.
Gut, okay.
Dann haben wir den Actor in the Supporting Role.
Boah.
Yura Borisov, Anora. Kieran Culkin, A Real Pain. Edward Norton, A Complete Unknown. Guy Pearce, The Brutalist. Und Jeremy Strong, The Apprentice.
Das ist mit Abstand die krasseste Kategorie. Ja. Das ist so fucking geil. Ich gönn's allen. Und einem noch ein kleines bisschen mehr, und das wissen auch alle, die letzten 3-4 Folgen gehört haben. Kieran Culkin in A Real Pain hat mein Herz gestohlen. Es ist die Performance of his lifetime. Und ich will, dass der das Ding holt. Und ich glaube, sie machen es auch. Weil er hat halt bisher auch alles gesweept. Warum sollte er es nicht gewinnen? Ich finde jetzt, also, obwohl ich es allen gönne, würde mir, glaube ich, schon ganz kurz, also würde es mir aufstoßen, wenn er es nicht kriegt. Deswegen, Kieran Culkin, hol das Ding.
Für mich ist das Ding gegessen. Guy Pearce.
Okay.
Beides. Aber auch nur, weil ich A Real Pain noch nicht gesehen habe.
Ach so, stimmt, ja.
Vielleicht noch for the sake of the podcast, Jeremy Strong, erste Folge.
Alter, auch so gut. Auch
ein guter Schauspieler.
So gut.
Und vor allem hier sehr stark. Actor in the leading role.
Jawohl.
Adrian Brody, The Brutalist. Timothy Chalamet in A Complete Unknown. Coleman Domingo in Sing Sing. Ralph Fiennes in Conclave. Sebastian Stan in The Apprentice.
Ja.
Auch eine krasse Kategorie.
Ja.
Für mich wird's leider, was heißt leider, super Rolle und super gespielt, Adrian Brody. Ich würde es gerne entweder Coleman Domingo oder Ralph Fiennes da oben sehen.
Ja.
Aber es wird meiner Meinung nach hundertprozentig Adrian Brody.
Same. Es wird Adrian Brody, da ist, glaube ich, nicht mehr viel zu machen. Auch wenn Timothy Chalamet neulich den SAG Award gekriegt hat. Aber ich glaube es nicht. Und er, ja, gut, ich habe ihn ja noch einfach nicht gesehen. Ich bin einfach nicht der größte Chalamet-Fan.
Die Frage ist halt immer, ich gehe halt auch an so fucking Bio, also Musical Biopics nicht mehr so krass ran.
Ja.
Ich habe da immer so, ja, okay.
Ja, ich glaube, also, der wird schon geil. Ja, und ja. Also, ja, it is what it is. Ich wünsche Coleman Domingo alles Gold dieser Welt für seine Künste.
Ja.
Es ist unfassbar.
Vor allem aber, den goldenen Kerl da, den kleinen.
Ja, aber es wird nicht passieren. Es wird Adrian Brody in The Brutalist.
Dann haben wir noch Actress in the Leading Role, die Hauptrolle weiblich. Cynthia Erivo, Wicked. Carla Sofia Gascon, Emilia Perez, Mikey Madison, Anora, Demi Moore, The Substance und Fernanda Torres, I'm Still Here.
Ja.
Dominik, einmal bitte draufschlagen.
Meine Problemkategorie. Ich muss eigentlich zweimal draufhauen. Erstens,
Carla
Sofia Gascon aus Emilia Perez hat da nichts zu suchen. Es ist einfach Quatsch. Sie kommt nicht an die anderen vier ran und ich verstehe es nicht. Und da muss man den Oscars leider mal wieder vorwerfen, dass sie irgendwie einfach nur for the storytelling irgendwas nominieren. Es ist einfach Bullshit. So gut ist es nicht gespielt. Und jetzt kommt noch der ganze Skandal dazu. Also es wäre absoluter Skandal. Und dann liebe ich natürlich Cynthia Erivo, Mikey Madison und Fernanda Torres. Alle drei unfassbar großartig. Unfassbar großartig. Alle drei hätten es so verdient. Und dann kommt ja aber mein großes Problem. Ich glaube, sie geben es Demi Moore für The Substance. Auch wieder aus quasi Style over Substance Oscars mäßig. Ah, und ich kauf's nicht. Und ich hoffe wirklich noch. Ich hoffe, dass sie es nicht tun. Ich glaube, dass Mikey Madison die besten Chancen hätte, sie noch vom Thron zu stoßen. Und ich würde sie wahnsinnig gönnen. Bei Cynthia Erivo und Fernanda Torres würde ich genauso jubeln. Aber es wird Demi Moore für The Substance. Und ich werde, ich werde seufzen.
Ich sage es mit Cynthia Erivo irgendwie. Habe ich irgendwie gerade so ein Gefühl. Aber ich würde es Fernanda Torres, glaube ich, geben, wenn ich könnte.
Ja.
Und dann sind wir schon dort, wo alles endet an dem Abend. Und zwar Best Picture.
Uiuiui.
10 Big Ones. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance und Wicked. So eine riesige Kategorie. Ne? Früher waren es, glaube ich, 8 und davor waren es 6.
Irgendwann waren es auch mal nur 5.
Ja, ne? Also wirklich.
Also irgendwann sind es 15. Also
ich, alle einfach.
Ich teile das Ding mal, ich teile das Feld durch 2. Emilia Perez darf es nicht werden.
Stopp den Film, oder was?
Nickel Boys wird es nicht, weil der sonst keinen großen Bass hat. Dune Part 2, klar, ist ein krasses Brett, aber ja, der kriegt keinen Best Picture Oscar. Ja. The Substance wird auch nicht reichen. Und Wicked ist zwar ein richtig krasser Erfolg und super geil, aber kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die wirklich Wicked den Best Picture geben, auch wenn ich es ihm gar nicht so wenig gönnen würde. Aber für mich wird relativ schnell klar, dass es so eine Top 4 gibt, die sein könnte. Anora, The Brutalist, A Complete Unknown und Conclave. A Complete Unknown habe ich noch nicht gesehen. Ist, wie du sagst, Music Biopic. Braucht's dafür einen Best Picture Oscar? Wahrscheinlich nicht. Deswegen würde ich den als nächstes rausstreichen. Und dann haben wir für mich die Big Three. Und das sind Anora, The Brutalist und Conclave. Thomas.
Ja, ich gehe da voll mit. Anora nehme ich raus. Ich gehe für The Brutalist gewinnt. Ja. Aber ich möchte, dass Conclave gewinnt.
Das kann ich würde Conclave
irgendwie sehr gönnen als Best Picture, weil der so einen Best Picture-Vibe hat.
Ich muss ehrlich sagen, ich bin mit keinem Best Picture so absolut. Ich meine, bei Anora fände ich es einfach schön. Ich würde mich so freuen für Sean Baker, Mikey Madison, einfach den ganzen Cast, die ganze Crew, weil das ist ein geiles Ding. Aber beim Rest, ich glaube irgendwie dieses Jahr, es fehlt der absolute Hammer, der halt letztes Jahr Oppenheimer war oder die
letzten Jahre. Also dieses Brett.
Dieses absolute Brett, wo einfach alle sagen.
Wo jeder weiß, dass es jetzt abgeht.
Ja. Andererseits ist es auch geil, weil dadurch ist halt eine Spannung drin und wir haben dieses Gefühl, oh, wahrscheinlich wird's The Brutalist, aber es kann halt auch wirklich Conclave werden und es kann, wenn sie so ein bisschen edgy sind, Anora oder sogar ganz wild noch Wicked werden.
Ja, also ich würde Wicked Anora auch gönnen. Also ich fand Wicked war wirklich eine tolle Kinoerfahrung und dafür kann man das, glaube ich, nehmen.
Also ich lege mich fest, mein Wunsch ist Anora, das fände ich so sweet, kann es mir aber nicht vorstellen, ich glaube, es wird The Brutalist.
Okay, da interessant. Sehen wir mal, wie es am Sonntag dann, Sonntagnacht laufen wird.
Ja, wir machen ein bisschen Live-Blog auf Insta. Live-Blog
auf Insta, schaut gerne mal in die Stories.
Ja, da werden wir das alles nochmal ein bisschen dokumentieren, ansonsten ist es hier jetzt ja für immer.
Genau, festgehalten.
Podcast ist für immer, ich sag's
Podcast
dir.
Podcast ist für immer, schaut gerne in die Shownotes, wo wir euch den Ballot verlinken. Wir können ihn auch gerne von uns ausgefüllt nochmal hochladen.
Ja, voll.
Ja. Ja. Unsere beiden Ballots.
Verewigt. Der Kinofilm vergeht, der Podcast besteht.
Der Podcast bleibt.
So ist es. Leute, wir wünschen euch ganz viel Spaß bei den Oscars, wenn ihr sie schaut. Ansonsten hört natürlich nächste Woche wieder rein, wenn wir das Ganze dann hier aufarbeiten. Und dann
wenn es wieder heißt, Projektor! Weißt du, so wie
wenn
früher
es
bei
heißt,
Fingertips
ja,
oder
ja,
so.
Ja, genau, genau.
Schaltet nächste Woche mal wieder rein.
Wenn es wieder heißt,
oh Junge, heute basteln wir mehrere Sachen aus Fingern! Weißt du, so richtig, diese Synchro war so schade, dass sie da unsere Synchro ist gut.
Ja.
Und wir hoffen, dass ihr bald wieder einschaltet.
Leute, es ist große Freude, dass wir wieder da sind für uns und hoffentlich für euch. Thomas, es hat riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Danke, dass du dich hier so aufopferungsvoll noch mit Restschnief hier hingesetzt hast.
Mit der letzten Luft.
Ja, wirklich, letzte Luft. Und Leute, ganz viel Spaß. Wir sehen uns.
Bis bald im Kino.